Guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich, dass ihr wiedergekommen seid. Ich weiß nicht, ob ihr es vergessen habt, aber ich habe letzte Woche schon angekündigt, dass ich wieder hier stehen werde und dass wir weitermachen werden in dem Text, den wir letzte Woche angeguckt haben, im 2. Petrusbrief, der es sehr in sich hat, der sehr dicht gepackt ist. Und wir haben letzte Woche schon einiges gesehen und mussten einiges an Gedankenschmalz aufwenden, um ja, das zu verstehen oder uns ein bisschen zu nähern, was Petrus da sagt und was er eigentlich meint. Und ihr wisst, wir haben letzte Woche 2 Verse behandelt, also die da waren, nämlich 2. Petrus 1, die Verse 3 und 4. Und wir haben dafür ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und heute haben wir 7 Verse. Und die Mathematiker unter uns können das hochrechnen. Nee, ganz so schlimm wird es nicht, aber ich muss euch nochmal ein bisschen was abverlangen und hoffe vor allem, dass wir aber diesen Text, der eigentlich ein Text ist, zusammenkriegen und zusammenbringen können. Und bevor wir starten in den heutigen Text, will ich gerne nochmal einen Rückblick mit euch machen zur letzten Woche. Wir haben letzte Woche in diesem Text 2. Petrus 1, die Verse 3 und 4 näher angeschaut, wie ich es gesagt habe, und es ging um Gottes Vollausstattung für dich. Und wir haben gesehen, dass wir Gottes Vollausstattung durch Christus bekommen haben, die wir zu ihm gehören, die wir uns Christen nennen. Und zu dieser Vollausstattung gehört, dass uns Petrus gesagt hat, durch Christus hast du alles für ein gottgefälliges Leben. Das war das Erste. Das Zweite war, durch Christus hast du die größten Verheißungen. Und das Dritte war, durch Christus wirst du Teilhaber der göttlichen Natur. Und wir haben letzte Woche diese 4 Wörter gehabt, ihr erinnert euch vielleicht, von erst ruhen und dann tun. Und das sind wie 2 Seiten einer Medaille. Ja? Zum einen haben wir da Gottes Wirken, und das haben wir uns letzte Woche näher angeschaut, also das, was Gott getan hat, worin wir ruhen dürfen, das ist eher dieser Part. Und wer nicht da war, oder für wen das schwer verständlich war, will ich Mut machen, das nochmal vielleicht nachzuhören auf der Homepage efg-rozo.de, genau. Und da findet ihr die Präsentation von letzter Woche nochmal, ihr findet einen Hauskreis Leitfaden, wo eine Zusammenfassung da ist zur Vertiefung. Oder ihr findet auch auf der Homepage einen Blogartikel. Also es gibt Möglichkeiten, das einfach nochmal nachzuvollziehen. Und ich will euch Mut dazu machen. Letzte Woche ging es also ums Ruhen, um das, was Gott getan hat, um Gottes Wirken. Und die andere Seite der Medaille ist unsere Verantwortung. Und da geht es eher ums Tun. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen. Natürlich wollen wir diese 2 Seiten nicht trennen voneinander, aber wir wollen sie unterschiedlich stark beleuchten. Ja, und wenn wir letzte Woche über diese Vollausstattung Gottes für dich nachgedacht haben, wollen wir heute weitergehen. Und ich habe das mal versucht so zusammenzubringen in einem Satz. Und der heißt, Gottes Vollausstattung für dich, das war letzte Woche, damit du zum eifrigen Nachfolger wirst. Also es geht heute Morgen um eifrige Jesus-Nachfolge. Und wir lesen diesen Text aus 2. Petrus 1, Verse 3 bis 11 nochmal zusammen im Gesamten und werden uns dann mit den Versen 5 bis 11 näher beschäftigen. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtbar sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Wie gesagt, wir werden heute die Verse 5 bis 11 uns mehr vornehmen. Und trotzdem nochmal ganz kurz diese Folie von letzter Woche, wo wir diesen Zusammenhang sehen, ja? Wo Petrus sagt, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben geschenkt hat und dann zu dieser Schlussfolgerung kommt in Vers 5, eben deshalb. Also mit anderen Worten, weil wir durch Christus alles haben, eben deshalb. Und wir wollen uns diesen Text, Vers 5 bis 11, näher anschauen heute und wollen es in drei Abschnitten tun. Und der erste wird ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil der zweite und dritte Punkt, den wir so uns anschauen werden, hat mit dem ersten zu tun oder in dem Bezug immer wieder darauf. Und ich will es unter diese Prämisse stellen, genau wie Petrus das macht, da wir durch Christus alles haben. Und deshalb ist der erste Punkt, da wir durch Christus alles haben, wollen wir mit vollem Einsatz im Glauben wachsen. Vers 5 bis 7. Darum geht es in diesem Punkt. Jetzt ist da die Rede von Fleiß in diesem Text. Und das wird vielleicht dem einen oder anderen erstmal nicht so schmecken, vielleicht auch gar nicht geläufig sein, weiß ich nicht. Ich hoffe schon, dass ihr fleißige Menschen seid. Aber Fleiß ist ja irgendwie was, das verlangt uns was ab. Ja, und davon spricht Petrus, dass wir uns doch irgendwie auch selbst anstrengen müssen. Und wir kennen zum Beispiel dieses Sprichwort, von nichts kommt nichts. Und das bewahrheitet sich in unserem ganzen Leben. Das können wir überall sehen. Von nichts kommt nichts. Ja, zieht sich durch unterschiedliche Lebensbereiche, aber durchzieht sich auch in unser geistiges Leben. Oder durch unser geistiges Leben. Wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann ist es nötig, dass wir uns danach ausstrecken. Dann ist es nötig, dass wir Dinge ganz bewusst in Angriff nehmen, weil von nichts kommt nichts. Wir sind irgendwann zum Glauben gekommen, aber das ist nicht das Ende des Weges, sondern das ist der Anfang des Weges. Und das macht Petrus sehr deutlich in diesem Text. Und er spricht schon im ersten Kapitel, in Vers 1, von dem gleich kostbaren Glauben, den wir empfangen haben, durch die Gerechtigkeit Jesu Christi. Glaube, der geschenkt wurde. Die Bibel spricht mit anderen Worten, als wir zum Glauben gekommen sind, von unserer Wiedergeburt. Und das ist ein super Bild eigentlich, was uns ein bisschen helfen kann, das besser zu verstehen. Wir sind wie ein Neugeborenes, wenn wir zum Glauben kommen. Und bei einem Kind, das neu geboren ist oder neu geboren wird, da wissen wir, dass es das Leben und die Natur der Eltern bereits bekommen hat. Und wir wissen, dass alle Organe und Veranlagungen, alle Mittel, die zum Leben nötig sind, in diesem Kind bereits vorhanden sind. Und trotzdem müssen die Organe und Anlagen erst noch heranwachsen und ausgebildet werden und genutzt werden letztendlich. Und genauso sind wir nach unserer Wiedergeburt, nachdem wir ein neues Leben bekommen haben, nicht gleich erwachsen in Christus, so kann man das sagen, sondern wir müssen heranwachsen. Aber Gott hat uns genauso alles gegeben, alle Mittel und Anlagen, die wir brauchen. Er hat uns seiner Natur teilhaftig werden lassen, das haben wir letzte Woche gehört. Und er hat uns alles Nötige gegeben, was nötig ist, um aufzuwachsen, heranzuwachsen, erwachsen zu werden. Und er freut sich, wenn wir als seine Kinder immer mehr heranwachsen. Er freut sich, uns heranwachsen zu sehen. Das bedeutet nichts anderes eigentlich, als dass wir Eigenschaften seines Sohnes in unserem Leben immer mehr entfalten. Auch wenn ein Kind alles hat bereits, alle Anlagen, alle Mittel, so wird es ihm trotzdem aber nicht abgenommen, dass das Kind selbst irgendwann zum Löffel greift und anfängt zu essen oder dass das Kind selbst irgendwann auf eigenen Beinen steht oder dass das Kind anfängt, seinen Verstand zu benutzen, dass das Kind anfängt, sprechen zu lernen und so weiter. Man könnte sagen, also, dass das Kind selbstständig oder erwachsener wird, dass es heranwächst, das hängt ganz stark auch davon ab, dass das Kind wirklich selbst initiativ wird. Und genauso sind wir gefragt. Und das macht Petrus uns deutlich. Und er nennt in diesen Versen 5 bis 7 einige Dinge, die ineinandergreifen, in denen wir wachsen sollen. Und das Erste, was er nennt, was zu unserem Glauben dazukommen soll, der von Gott geschenkt ist, ist die Tugend. Wir sind aufgefordert, ein tugendhaftes Leben zu führen. Oder ein untadeliges Leben, ein vorbildliches Leben, so können wir zum Beispiel auch sagen. Der Glaube, den Gott uns geschenkt hat, der wirkt sich unmittelbar auf unser Verhalten, auf unser Leben aus. Und das sehen wir im Leben von Menschen. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch eigentlich. Und das sehen wir hoffentlich auch in unserem eigenen Leben, dass die Begegnung mit Gott uns nicht einfach kalt gelassen hat, sondern dass da was passiert ist, dass sich was verändert hat. Aber er wirkt sich nicht nur auf unser Verhalten aus, dieser Glaube, sondern er wirkt sich auch auf unsere Motive aus, auf das, was hinter dem Verhalten liegt, was drunter liegt. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass das Vorbild von allem tugendhaften Leben Jesus selbst ist. Weil in Vers 3 war schon die Rede davon, dass er uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Jetzt ist interessant, dass man das griechische Wort, was für Tugend hier verwendet wird, Tugend ist ja nicht mehr so geläufig für uns, dass man das griechische Wort auch mit Vollkommenheit zum Beispiel übersetzen könnte. Und das war Jesus. Absolut. Vollkommen in allem. Makellos. Perfekt. Untadelig in seiner Anbetung. Untadelig und ungeteilt in seiner Liebe zu Gott. Völlig rein in seinen Motiven, in dem es immer nur darum ging, Gott die Ehre zu bringen mit seinem Leben. Und ungeteilt in seiner Hingabe und letztendlich auch untadelig in seinem Verhalten. Alles hat Jesus verkörpert. Wir haben letzte Woche davon gehört, dass wir dieses perfekte Leben, das Jesus gelebt hat, angerechnet bekommen haben. Und dass wir von Gott als vollkommen angesehen werden jetzt. Aber nun gilt es, dementsprechend, entsprechend diesem Stand, vollkommen auch zu leben. Und dieses tugendhafte Leben, das Jesus vorgelebt hat, immer mehr in unserem Leben sichtbar werden zu lassen und zu ergreifen. Und das innerlich, aber auch äußerlich. Das ist ein wahnsinnig hoher Anspruch. Und jetzt kann man sich denken, das schaffe ich nie. Ich weiß manchmal weder, was Gott will in meinem Leben, noch, und das ist noch viel schwieriger, weiß ich, was eigentlich meine Motive sind. Und wenn es euch so geht, dann herzlich willkommen im Club. Weil so geht es uns wahrscheinlich allen erstmal. Aber es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung besteht darin, dass die Bibel davon spricht, dass das Herz der Ursprung allen Lebens ist. Also auch der Ursprung allen Verhaltens, aller Motive und aller Anbetung. Sprüche 4, Vers 23 macht das zum Beispiel sehr, sehr gut deutlich. Und die Bibel spricht immer wieder über dieses Herz. Und Jeremia macht eine ganz interessante Bemerkung oder Feststellung über das Herz, die erstmal ernüchternd ist. Wir gucken mal rein, Jeremia 17, Vers 9. Da heißt es über das Herz: Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Also während ich mich selbst und mein Leben und mein Herz und was da so vorgeht, nicht durchschaue und mein Herz nicht irreführen kann, es trügerisch ist, so wie es hier heißt, gibt es Hoffnung. Und diese Hoffnung besteht in dem, was Jeremia ein Vers später sagt, wo er auf diese Frage antwortet. Wer kennt sich mit ihm aus? Jeremia 17, Vers 10. Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Der Herr kann tiefer schauen, als wir jemals sehen werden. Und er kann und er will das Herz verändern. Und weil es so ist, weil er unser Herz und damit auch unsere Motive aufbringen und verändern kann, deshalb nennt Petrus als nächstes in seiner Kette die Erkenntnis. Es geht an dieser Stelle um geistliche Erkenntnis. Und diese geistliche Erkenntnis beinhaltet zwei Dinge, die beide von Gott kommen. Das erste ist Gottes Erkenntnis, tiefere Gottes Erkenntnis. Also ich lerne ihn und sein Wesen besser kennen. Und das passiert mein Leben lang. Ich kenne ihn in diesem Leben, lerne ich ihn zunehmend besser kennen, aber das Leben wird nicht ausreichen, um wirklich zu sagen, ich kenne ihn vollkommen. Ja, so groß und unbegreiflich ist er für uns. Wenn wir ihn erkennen und wenn wir ihm begegnen, dann lässt das kein Leben unverändert. Und das sehen wir an ganz vielen Stellen. Wir sehen es zum Beispiel im Leben von Petrus, der diesen Brief geschrieben hat. Wer das nachlesen in Lukas 5, ist eine ganz interessante Begebenheit, wo er Gott begegnet, wo er Jesus begegnet, erkennt, das ist tatsächlich Gott. Also tiefere Gotteserkenntnis. Das zweite ist tiefere Selbsterkenntnis. Das hängt zusammen. Weil ich fange an, mich in Gottes Licht zu sehen. Und ich verstehe, wo mein Leben, mein Verhalten, mein Umgang mit anderen und so weiter nicht zu dem passt, was sich Gott vorstellt. Aber es geht noch weiter. Ich sehe auch, wo ich egoistisch bin. Oder wo ich meine Anerkennung suche. Oder wo ich neidisch bin auf andere. Oder wo ich etwas begehre, was jemand anderem gehört. Oder wo ich stolz bin. Oder mich von Menschen furcht leiden lasse. Oder wo ich selbstsüchtig bin, auf meinen Vorteil bedacht bin und so weiter. Das sind die Motive meines Herzens. Und auch das erkenne ich zunehmend mehr. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt Erkenntnis? Und die Antwort ist schlicht und einfach, eigentlich ganz einfach, durch die Beschäftigung mit Gottes Wort. Wer Gott besser kennenlernen will, der muss ihn in seinem Leben zu Wort kommen lassen. Wer wissen will, was Gott über sein Leben denkt, der muss Gott zu Wort kommen lassen. Und wer sich fragt, was die Triebfedern seines Herzens sind, die ihn zu gewissen Handlungen führen, der muss sich von Gott erforschen lassen. Und das Mittel, wie Gott es tut, in allererster Linie ist sein Wort. Hebräer 4, Vers 12 macht es deutlich und sagt, sein Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, und es liegt alles offen, aufgedeckt vor ihm da. Das heißt, wer wirklich Fortschritte machen will in einem tugendhaften Leben nach dem Vorbild Jesu, also innerlich und äußerlich, muss sich ständig dem Wort Gottes aussetzen und darin wachsen. Und ein zweites, der muss um Erkenntnis beten. Das sind die zwei wesentlichen Dinge, die uns dazu tiefer und besser zu erkennen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir persönlich in seinem Wort forschen, in seinem Wort lesen, uns damit beschäftigen, uns austauschen gegenseitig darüber, dass wir Predigten hören, die Gottes Wort uns näher erklären, dass wir darüber nachdenken und dass wir vielleicht auch das eine oder andere sogar auswendig lernen, weil Gott genau durch sein Wort in unserem Leben und auch in unseren Erinnerungen wirken will. Und die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, die so wichtig ist, bleibt nicht ohne Folgen. Deshalb geht Petrus weiter in dieser Kette und bringt nach der Erkenntnis die Enthaltsamkeit. Also die tiefere Erkenntnis führt zur Enthaltsamkeit oder zur Selbstbeherrschung oder Selbstkontrolle. Wir lesen in der Bibel immer wieder davon, dass auch bei uns Christen die Sünde noch arbeitet und an uns will, uns beherrscht. Ja, dass sie will, dass wir die Kontrolle verlieren und sie die Kontrolle übernimmt. Und dass sie uns weismachen will, wir könnten nicht anders als jetzt zu sündigen. Könnten nicht anders als unserem Begehren hinterherzulaufen. Sie will uns dazu treiben, dass wir erstmal an uns denken. Dass wir uns nehmen, was wir wollen. Was wir denken, was uns gut tut. Dass wir unsere Befriedigung suchen und die im Vordergrund steht. Dass wir zu unserem Recht kommen. Dass wir das andere gefälligst das tun, was ich will und so weiter. Das sind alles Dinge, dazu will die Sünde uns antreiben. Und es gibt einen Liedermacher, einen bekannten Sänger, nämlich Falco, der hat mal ein Lied gemacht, wo, finde ich, ganz gut zum Ausdruck bringt, was so eigentlich in uns drinsteckt. Vielleicht kennt ihr das Lied, da ist der Refrain. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. Das drückt es sehr gut aus eigentlich. Und ganz ehrlich, das hört sich auch nicht schlecht an, finde ich. Also wenn sich die ganze Welt um mich drehen würde, wäre super. Ja? Wenn ich meinem Empfinden, meinem Begehren, meinen Wünschen einfach frei laufen lassen könnte, tun und lassen könnte, was ich will, mir nehmen könnte, was ich will, das klingt gut. Und das ist was, womit mitunter auch im zweiten Petrusbrief, dann später im zweiten Petrusbrief, die Irrlehrer kommen und die Leute locken wollen und sagen, ja, ihr könnt leben, wie ihr wollt. Und deshalb folgt uns, ja, weil ihr bei uns machen könnt und leben könnt, wie ihr wollt. Aber wenn wir Christen geworden sind, dann ist die Marschroute nicht mehr die ganze Welt dreht sich um mich, dann ist die Marschroute die ganze Welt, und damit ist auch mein ganzes Leben gemeint, dreht sich um Gott. Und das verändert alles. Ich fange an, so zu leben, wie es Gott gefällt, mich ihm zu unterstellen. Und ich will mich von seinem Geist beherrschen lassen. Und ich kann das auch. Und auf einmal wird aus, ich will mir dienen lassen und andere müssen mir dienen, wird, ich werde selbst zum Diener. Oder aus, ich muss unbedingt zu meinem Recht kommen und ich bin bereit, dafür anderen unfreundlich zu begegnen, wird, ich gehe liebevoll mit anderen um. Selbst wenn ich vielleicht im Recht bin. Und ich bin sogar bereit, mich übervorteilen zu lassen. Oder aus, ich gammel vor mich hin, wird, ich nutze meine Zeit sinnvoll. und frage, was Gott mir sagt. Oder aus ich trinke öfters ein über den Durst wird ich trinke Bier oder Wein in Maßen zu Gottes Ehre. Man könnte viele Dinge nennen. Man kann diesen Aspekt der Selbstbeherrschung in das Leben und in verschiedene Lebensbereiche reinspielen. Also man könnte darüber nachdenken, wie sieht denn das Thema Selbstbeherrschung im Bereich der Familie aus? Oder der Partnerschaft, der Ehe? Oder im Bereich von Essen und Trinken? Oder wenn es um Schlafen geht? Oder um Umgang mit Arbeitskollegen? Oder um Konfliktsituationen? Oder um den Bereich der Sexualität? Oder um den Bereich der Erziehung? Ja, wo spielt da Selbstbeherrschung eine Rolle? Und wir haben leider nicht die Zeit, da tiefer einzugehen. Und ich will an dieser Stelle nochmal, wie letzte Woche, auf dieses Buch verweisen, wo ein ganzes Kapitel drin ist, über Selbstbeherrschung, auch über andere Tugenden, wenn man so ausdrücken will. Und ihr könnt eins erwerben nochmal. Ich habe nochmal welche nachgestellt. Wir haben heute Morgen nochmal 3 Stück dabei. Und ihr könnt nachher eins kriegen. Und wenn ihr das Thema vertiefen wollt, ist das ein super, super Buch dazu. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir zu dieser Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung unbedingt die Erkenntnis brauchen. Und die Erkenntnis letztendlich brauchen, um zu erkennen, wo wir Sünden beherrscht leben und gleichzeitig zu erkennen, wie wir Christus beherrscht leben können. Selbstbeherrschung ist allerdings keine Eintagsfliege, sondern also nicht der, der es schafft, an einem Abend mal keine zwei Tafeln Schokolade zu essen, der ist selbstbeherrscht, ja, sondern der sich darin bewährt, der dauerhaft in etwas bleibt. Und deshalb kommt nach der Selbstbeherrschung das Ausharren, was er hier nennt, oder das standhafte Ausharren. Also es geht darum, dass jemand darin wächst, von Gottes Geist beherrscht zu leben und darin standhaft zu bleiben. Wieder ist Petrus ein super gutes Beispiel, wenn es darum geht, zu lernen, selbstbeherrscht zu leben. Weil wenn wir mal vergleichen, den jungen Petrus mit dem alten Petrus, dann sehen wir, was da zwischen alles passiert ist, was da alles gewachsen ist, was uns auch Mut machen kann. Ja, dass wir nicht bei 100% anfangen, sondern irgendwo ein Stück weiterkommen und besser werden. Also wenn man den jungen Petrus anschaut, der ist nicht mal die Kontinuität in Person, sondern der ist aufbrausend, der ist unüberlegt, der ist ängstlich und bedrängend, wenn ihr an die Verleugnung denkt, der ist voller Menschenfurcht teilweise. Ja, und jetzt sehen wir in diesen Briefen der alte Petrus, der gereifte Petrus, der uns 2 Briefe schreibt, wie sich das verändert hat und dass dort ein Mann ist, der wirklich gewachsen ist, der wirklich gereift ist, der feststeht. Weil aus diesem Petrus ist ein Mann geworden, der durchdacht ist in seinen Worten. Und aus diesem Petrus ist ein Mann geworden, der viel über Leid schreibt, der nicht vor Bedrängnis abhaut, sondern den ganzen ersten Petrusbrief an Christen schreibt, die in Bedrängnis sind und sich selbst dabei einbezieht, ja, und sagt, Leid gehört dazu, Bedrängnis gehört dazu. Er spricht auch im zweiten Petrusbrief ganz ruhig von seinem Tod, wie Timotheus es deutlich gemacht hat. Er haut nicht mehr ab. Und aus seiner Menschenfurcht ist Gottesfurcht geworden. Viel, viel mehr. Die Gottesfurcht überwiegt. Ausharren, wie es hier beschrieben ist, ist in der Bibel immer was mit Gegenwind zu tun hat. Und das bezieht sich auf unterschiedliche Lebenssituationen. Sei es dadurch, dass wir in Umständen leben, die uns sehr herausfordern, wo Ausharren oder standhaft bleiben nötig ist, oder aber auch in Bezug auf Menschen, die wir fürchten. Wo wir in dem Sinne sagen würden, ja, ich mache mir viel daraus, was sie denken, was sie sagen oder vielleicht sogar, was sie mir tun können. Und deshalb ist es so entscheidend, diesen nächsten Schritt zu gehen, den Petrus da macht, vom Ausharren in die Gottseligkeit. Petrus macht deutlich, da ist ein Zusammenhang zwischen Ausharren und Gottseligkeit. Und zwar verstehe ich es so, dass in dem Sinne, nur wer Gott fürchtet, der kann standhaft ausharren. Nur für wen wichtiger ist, was Gott denkt, als was Menschen sagen, denken oder tun könnten. Nur der kann feststehen bleiben. Und dieses Wort Gottseligkeit ist auch mit Gottesfurcht zu übersetzen. Ja, so kann man auch tun. Gottseligkeit drückt aber, wie wir letzte Woche auch schon gesehen haben, noch mehr aus. Wer glücklich oder selig ist in Gott, der kann in herausfordernden Lebensumständen stehen bleiben. Warum? Weil er sich nicht von seinen Umständen und auch nicht von Menschen oder sonstigen leiten lässt. sondern von Gott geleitet bleibt, glücklich ist, zufrieden ist in ihm. Und das ist mir wieder sehr zentral in der letzten Woche bei der persönlichen Liebesbeziehung zu Gott, die wir leben müssen. Weil es ist deutlich in all dem, dass wir aus uns selbst heraus nichts tun können. Und es geht im Prinzip darum, dass ich ihn besser kennenlerne und lerne, mein Leben noch mehr auf ihn zu beziehen und in der Liebe zu ihm letztendlich aufwachsen. Und daraus entsteht Hingabe, und Hingabe führt zu einem gottgefälligen Leben. Wir haben es letzte Woche schon ein bisschen mehr angeschaut. Und daraus resultiert, dass ich Christus beherrscht leben will und dass ich standhaft darin bleiben will. Aber die Liebe, die ich empfangen habe, mir zuteil geworden ist, die behalte ich nicht für mich. Wer sich selbst von Gott geliebt weiß und in der Liebe zu Gott wächst zugleich, der wird diese Liebe multiplizieren und der wird zunehmend mehr auch andere lieben. Und deshalb dieser nächste Punkt, dieser nächste Aspekt, auf den Petrus kommt, nämlich von der Gottseligkeit in die Bruderliebe. Und das ist etwas, das macht die Bibel an ganz vielen Stellen deutlich. Die Bruderliebe, die Liebe von uns als Gemeinde zueinander, untereinander. Der erste Johannesbrief ist dazu prädestiniert und zeigt uns ganz viel darüber. Es ist ein zentrales Thema im Neuen Testament. Und wir sind aufgefordert, als Brüder und Schwestern miteinander so umzugehen, wie Jesus mit uns umgegangen ist. Und ich werfe mal einige Schlagwörter rein, wie er das getan hat. Nämlich nachsichtig, freundlich, liebevoll, anteilnehmend, geduldig, großzügig, helfend, vergebend und so weiter und so fort. Alles Dinge, die Jesus uns vorgelegt hat und die wir nun multiplizieren und ausleben dürfen untereinander. Und wir haben als Geschwister im Glauben, wie wir zu Jesus gehören, einen gemeinsamen Vater im Himmel. Und er hat uns völlig unverdient zu seinen Kindern gemacht. Jeden von uns völlig unverdient zu seinen Kindern gemacht. Dazu ihm gesagt. Und deshalb wollen wir uns bemühen und unserem Vater im Himmel Ehre bringen. Und das besteht darin, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Ist ein weiteres Riesenthema, was die Bibel an vielen Stellen bespricht. Aber was wir unverdient bekommen haben, was diese Welt nicht hat, ist, dass darauf sollten wir nicht stolz sein und auf andere herabschauen. Was haben wir bekommen? Gnade. Unverdiente Gnade, Sündenvergebung und ein neues, ewiges Leben. Das ist uns verheißen. Und das sollte niemals dazu führen, dass wir auf diese Welt oder auf Menschen, die das noch nicht bekommen haben, herabschauen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir ihnen genauso mit der Liebe begegnen, mit der Gott uns begegnet ist. Und deshalb ist dieser letzte Punkt in dieser Kette die Liebe zu allen Menschen. Und das ist nichts anderes als die Nächstenliebe, von der Jesus uns berichtet hat. In Matthäus 22, Vers 39 heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da sind wir tagtäglich gefragt und herausgefordert, sei es im Umgang mit den anstrengenden Arbeitskollegen vielleicht oder mit den lauten Nachbarn oder mit dem Mann im Supermarkt, der mir die besten Tomaten wegschnappt, oder sei es mit der Verwandtschaft, die vielleicht anstrengend ist oder sonst was. Ich glaube, wir kennen unsere Herausforderungen, wenn es darum geht, im Alltag andere zu lieben. Und wir wollen das angehen. Und trotzdem wollen wir bei all dem Tun, bei all dem, was so hier aufgelistet ist, nicht vergessen, dass die Beziehung zu Gott wichtiger ist als alles andere. Dass die Beziehung zu Gott vorangestellt werden muss, weil wir das aus uns selbst heraus nicht bringen. Und ihr kennt wahrscheinlich diese Erfahrung, dass wenn ihr in Gemeinschaft mit Gott seid, in Gemeinschaft mit Gott lebt, dass es enorm viel Einfluss auf euer Leben nimmt und es wirklich verändert, wie ihr durch den Alltag geht, wie ihr mit Menschen umgeht und so weiter. Es gilt also nach wie vor erst ruhen, dann tun. Und trotzdem gehört dieses Tun dazu. Und deshalb wollen wir unser Leben immer wieder selbst ganz ehrlich überprüfen. Das ist das Zweite, was Petrus deutlich macht in diesem Abschnitt dann. Und dieser zweite Aspekt ist, da wir durch Christus alles haben, wollen wir uns ehrlich selbst prüfen. Dazu fordert uns Petrus in den Versen 8 und 9 auf. Und er stellt im Prinzip zwei Möglichkeiten dar, wie das aussehen kann, die zur Selbstprüfung zur Debatte stehen. Das Erste, was zur Debatte steht, ist, du bist im Wachstumsprozess und diese genannten Eigenschaften aus den Versen 5 bis 7, die sind vorhanden. Und sie nehmen zu. Sie werden mehr. In welchem Maße ist an dieser Stelle überhaupt noch gar nicht wichtig oder besprochen, aber da ist tatsächlich was da. Und wieder hilft uns das griechische Wort an der Stelle, was auch im Sprachgebrauch verwendet wurde für Besitztum oder Eigentum oder Vermögensgüter. Also dieses Wort für vorhanden. Und das ist ein sehr gutes Bild, weil man kann sagen, da ist wirklich eine Substanz da, die man sehen kann. Wie in einem Haus, das noch nicht fertig ist, aber wo wir vielleicht sehen, da sind Türen und Fenster schon drin oder da ist vielleicht hier und da auch schon ein bisschen Boden gelegt. Also wir sehen, da ist schon einiges in Bewegung, aber gleichzeitig sehen wir, da muss es trotzdem noch weitergehen. Da muss noch einiges passieren, es gibt noch einiges zu tun. Und genauso soll es bei unserem Leben aussehen, in den verschiedenen Bereichen. Wir sollten irgendwo, vor allem wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, schon sehen, dass in unserem Leben was passiert, dass sich was verändert. Aber gleichzeitig werden wir unser Leben lang weiterbauen und werden in diesen verschiedenen Eigenschaften, die er in Versen 5 bis 7 aufgezählt hat, immer weiter wachsen müssen. Und das passiert Stück für Stück und deshalb wollen wir in der Hinsicht auch keinen Druck oder irgendwas machen, dass es ein Mindestmaß oder sonst was geben muss, darum geht es überhaupt nicht, sondern es passiert Stück für Stück und zwar folgendermaßen. Desto besser ich Jesus kennenlerne, desto weniger werde ich im Schlafmodus bleiben und untätig bleiben. Es ist vielmehr so, desto besser ich Jesus kennenlerne und ihn lieben lerne, desto mehr werde ich zunehmend mehr danach streben, ihm ähnlicher zu werden, ihm zu gefallen und wenn nötig auch manchmal eine Kernsanierung in meinem Leben durchzuführen. Und daraus erwächst diese Frucht, von der die Bibel an ganz vielen Stellen spricht. Und ja, so sehen wir, das ist die eine Möglichkeit. Ja. Es ist etwas vorhanden und es nimmt zu. Aber er nennt in Vers 9 eine zweite Möglichkeit und diese Möglichkeit können wir so ausdrücken, es ist absolut nichts zu sehen und es ist auch kein Fortschritt in Aussicht. Wenn du dich Christ nennst oder zu Jesus gehörst und in deinem Leben absolut keine Veränderung noch irgendein Wachstumsprozess sichtbar ist oder du das feststellen kannst, dann ist das eine dringende Mahnung, über seinen Glauben ehrlich nachzudenken und ihn zu prüfen. Und es geht an dieser Stelle überhaupt nicht um Perfektion, auch nicht um ein gewisses Mindestmaß an Dingen, die da sein müssen, gar nicht. Aber wer in seinem Leben als Christ nicht mal in Ansätzen feststellt, dass da irgendwo Veränderung ist oder dass da Bereitschaft zur Veränderung zumindest ist, der sollte sich Gedanken machen. Und diese Gedanken können in unterschiedliche Richtungen gehen oder unterschiedlicher Natur sein. Ich nenne mal ein paar. Es könnte zum Beispiel überlegt werden, bekenne ich mich wirklich zu Jesus als Retter und Herrn? Oder anders ausgedrückt, habe ich mich für ein Leben in der Nachfolge entschieden oder habe ich einfach gedacht, naja, ich will halt lieber in den Himmel als in die Hölle? Ja, das könnte man sich fragen irgendwie. Wie sieht es aus? Man könnte sich auch fragen, wovon und wozu hat Gott mich eigentlich erlöst? Und dabei sind wir ganz zentral beim Evangeliumsverständnis. Und wir kommen später nochmal darauf, wozu er uns erlöst hat. Oder man kann sich natürlich auch fragen, wie steht es denn ganz ehrlich um meine eigene Gottesbeziehung? Ist da überhaupt etwas vorhanden? Oder liegt es völlig klar? Und muss ich eigentlich ehrlich eingestehen, da ist so gut wie gar nichts. Oder aber auch, will ich überhaupt wachsen? Und wenn ja, was hindert mich denn daran? Ja, Fragen, die man sich stellen kann. Und ich will nicht damit sagen, dass diese zweite Gruppe von Menschen, die Petrus beschreibt, hier wo nichts vorhanden ist, dass sie keine Christen sein können. Und auch Petrus sagt das an dieser Stelle nicht. Und es geht schon gar nicht um Werksgerechtigkeit. Ich hoffe, das ist letzte Woche sehr deutlich geworden, dass wir allein durch Jesus Christus erlöst sind und neues Leben haben. Aber Menschen, die absolut keinen Fortschritt sehen in ihrem Leben, die sollten diese ernsten Worte von Petrus, die er da setzt, ernst nehmen und sich hinterfragen. Weil nicht selten fehlt solchen Menschen, bei denen nichts vorwärts geht, auch die Heilsgewissheit. Und das macht auch in der Hinsicht Sinn oder ist verständlich, weil die Bibel überall deutlich macht, wahrer biblischer Glaube zieht Werke nach sich. Der Glaube, der biblische Glaube, der bleibt niemals untätig und lässt unser Leben niemals so wie es war. Natürlich stehen nicht die Werke am Anfang, sondern sie resultieren aus dem geschenkten Glauben. Und so wird die von Gott gewirkte Veränderung und der Fortschritt im Leben eines Menschen wird wie eine Art Beweis für echten Glauben. Und dann letztendlich auch eine Bestärkung in der Heilsgewissheit. Natürlich fange ich jetzt nicht an, mir irgendwo Werke zu suchen, um mir dann zu beweisen, dass ich jetzt gläubig bin. Ja, sondern es ist andersrum. Ich glaube und daraus resultieren diese Werke. Interessant ist, was Petrus weiter schreibt. Wenn er über die Menschen schreibt, bei denen in keinster Weise etwas vorhanden ist. Und wir gucken nochmal zusammen rein in Vers 9, wo er sagt, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Mit anderen Worten, der erklärt seine Erlösung und dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist, für billig. Er hat weder den Blick für den Sumpf der Sünde, aus dem er gezogen wurde, noch den Blick für das Privileg, heute Jesus folgen zu dürfen, noch den Blick für die Zukunft, die ihm verheißen ist, für die Ewigkeit. Er ist geistlich blind und kurzsichtig. Er dreht sich nur ums Hier und Jetzt, nur um sich selbst. Man könnte sagen, das einst kostbare Geschenk des Glaubens, das er empfangen hat, das ist ihm völlig wertlos geworden. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass solche, ich nenne mal lau gewordenen Christen oder Menschen vor allem eins brauchen. Nämlich wieder den richtigen Blick, vielleicht auch sogar den erstmaligen Blick für das Evangelium. Für diese Kostbarkeit des Glaubens, für die Gnade Gottes, für das neue Leben und für diese Berufung in Jesus Christus, die sie empfangen haben. Und natürlich wollen wir diese mahnenden Worte, die Petrus hier so hat, nicht einfach spurlos an uns vorbeigehen lassen, sondern wollen uns dieser Selbstprüfung auch unterziehen. Wir können uns fragen, wie würde ich mich denn ehrlich beschreiben, wenn ich diese zwei Möglichkeiten sehe? Träge und fruchtleer oder fleißig und wachsend? Fleißig bestrebt und wachsend. Ja, wo stehe ich da irgendwie in meinem Leben? Und auch wenn ich diese Eigenschaften aus den Versen 5 bis 7 mehr anschaue, kann ich mich fragen, wo sind denn meine Baustellen? Und noch konkreter, wie werde ich in der nächsten Zeit fleißig daran arbeiten, an diesen Baustellen weiterzukommen? Ich weiß nicht, wo ihr steht, wo ihr euch da einordnen würdet. Ich weiß auch nicht, ob ihr Menschen vor Augen habt, vielleicht sogar Kontakt zu Menschen habt, die eher zu dieser zweiten Gruppe gehören. Aber wir wollen nicht den Fehler machen und einfach ein unermüdliches Tun verfallen deswegen jetzt und uns nur auf die Werke konzentrieren, sondern wir wollen immer wieder dahin zurückkehren, die anfängliche Gnade in Jesus Christus, die wir empfangen haben, zu bestaunen, darauf zu schauen und von dort aus dann ihm nachzufolgen. Nachdem Petrus diese zwei Optionen genannt hat, oder diese zwei Möglichkeiten genannt hat, die uns zur Selbstprüfung dienen sollen, legt er seinen Lesern und auch uns nochmal sehr deutlich nahe, dass wir die erste Variante wählen. Das ist der dritte Aspekt, den wir uns noch anschauen wollen. Da wir durch Christus alles haben, wollen wir unserer Berufung gemäß leben. Weil Petrus nicht will, dass seine Leser ungefestigt bleiben im Glauben und weil er nicht will, dass sie im Glauben so vor sich hin dümpeln, setzt er jetzt hier nochmal einen Appell, wie in Vers 5 schon, ganz ähnlich auch vom Sprachlichen her. Und er sagt nochmal, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Und er meint damit nicht, dass wir irgendwas zu unserer Berufung oder Erwählung beitragen würden. Auch nicht, dass wir da irgendwas zu beigetragen hätten. Das war einzig und allein Gottes Werk. Das haben wir letzte Woche auch gesehen in Vers 3, wo es schon hieß, dass er uns berufen hat. Aber, was er hier deutlich machen will, ist, es geht darum, entsprechend dieser Berufung und dieser Erwählung Gottes jetzt auch zu leben. Und es ist sehr interessant, was er in seinem ersten Brief an die gleichen Empfänger dazu schreibt. Und wir gucken uns dazu mal zwei Stellen an, die uns ein bisschen mehr Aufschluss geben. Und zwar 1. Petrus 2, Vers 9, sagt er zu diesen Lesern. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Und er sagt noch ein zweites: Wir sind zu Kindern Gottes geworden, zu Söhnen und Töchtern, haben wir letzte Woche auch gehört. Und er sagt in 1. Petrus 1, Vers 14 und 15: Als Kinder des Gehorsams und nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Wir sind also erlöst und berufen zu einem Leben in Heiligung, zu einem Leben, das jedem zunehmend ähnlicher wird, das zu ihm passt. Und was zu ihm passt, sagt er uns, indem er sagt: So wie ich heilig bin, sollt auch ihr heilig sein. Das gilt es, das anzustreben und mehr nach Gottes Vorstellungen zu leben. Und mehr auch den Begierden abzusagen, wie es hier heißt, die früher in uns herrschen. Ja? Und wirklich seine Gedanken in unserem Leben umzusetzen. Und das ist das, was er in Versen 5 bis 7 geschrieben hat. Da sehen wir, wie ein Leben mit Jesus aussehen soll. Und natürlich, das ist mir wichtig zu sagen, ist am Ende nicht das Maß unserer Heiligung das, was uns in den Himmel bringt. Absolut nicht, weil sonst würde dort kein einziger hinkommen. Aber wir sind aufgefordert, auf der Grundlage unserer Errettung nun jetzt so zu leben, dass es Gott gefällt. Und ein Leben in Heiligkeit, in Heiligung anzustreben. Und ich fand sehr hilfreich ein Zitat von einem bekannten Prediger und Ausleger, von John MacArthur, der entgegen auch dieser Werksgerechtigkeit, die ja ganz schnell dann irgendwie so in den Sinn kommt, Folgendes gesagt hat. Er sagt: Errettender Glaube ist der Boden, auf dem die Frucht der Heiligung wächst. Errettender Glaube ist der Boden, auf dem die Frucht der Heiligung wächst. Und ich habe euch einige Bibelstellen darunter geschrieben, die jetzt nicht alle nenne, die das bestärken oder bekräftigen, die diese These stützen. Gerade dadurch, dass wir in der Heiligung Stück für Stück wachsen und weiterkommen, kommt unsere Gewissheit über unser Heil noch viel, viel mehr zum Tragen. Wir können uns darüber gewiss sein und wir werden immer mehr gefestigt. Und das ist Petrus so wichtig, in diesem Abschnitt seinen Lesern deutlich zu machen. Er will ihnen Mut machen durch die Gewissheit, die sie haben dürfen, wenn sie zu Jesus gehören und wenn sie ihm eifrig folgen, fleißig folgen. Und das geht entgegen den Irrlehrern, die später kommen in diesem Brief, die ihnen sagen wollen: Ihr könnt leben, wie ihr wollt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und wo es darum geht auf einmal, dass diese Irrlehrer viele von ihnen wegreißen wollen. Petrus sagt: Entgegen dem, dass sie nicht aus ihrer Festigkeit fallen, müssen sie vor allem eines tun. Und er sagt es das in Vers 10b, wenn es da heißt: Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Also anders ausgedrückt, konzentrier dich darauf, im Glauben zu wachsen, und diese Dinge, die in Vers 5 bis 7 beschrieben wurden, diese Eigenschaften, praktisch werden zu lassen, zu tun. Und du brauchst dir keine Sorgen machen. Und du wirst den harten Weg nicht verlassen. Du wirst nicht schlafen, du wirst nicht zu Fall kommen. Der beste Garant dafür, dass wir keine großen Umwege gehen und dass wir keine Fehltritte begehen, ist, wenn wir in diesen Dingen bleiben. In der Schule Jesu bleiben, in der Nachfolge Jesu bleiben. Und dann kommt eine weitere Zusage dazu, die er in Vers 11 noch macht, wo es heißt: Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Also wenn ihr euch darauf konzentriert, in diesen Dingen zu leben und zu wachsen, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr auf jeden Fall am Ende beim Herrn ankommen werdet. Und dass ihr Eingang haben werdet in sein ewiges Reich. Und sogar reichlich. Es ist nicht nur, dass wir Eingang haben werden und bei ihm sein werden, sondern dass er unsere Treue sogar belohnt, unsere treue Nachfolge sogar belohnt. Und am Ende wird nochmal deutlich, diese Formulierung, es wird euch reichlich gewährt werden, und die Betonung auf unseres Herrn und Retters Jesus Christus, das zeigt und macht nochmal ganz deutlich, am Ende ist es keiner von uns, der sich in den Himmel bringt, sondern es ist eins oder allein er, es hängt an ihm, weil er wird gewähren und er wird retten. Er wird uns ans Ziel bringen, wenn wir zu ihm gehören. Aber wir wir wollen zunehmend mehr darin wachsen, eifrige Nachfolger zu sein, eifrige Nachfolger zu werden. Und ich will nochmal zusammenfassen, er hat alles für uns gegeben. Und deshalb wollen wir vollen Einsatz bringen und wollen im Glauben wachsen, wollen weiterkommen. Und dazu gehört, dass wir konkrete Lebensbereiche in Angriff nehmen und dass wir uns immer wieder auch einer ehrlichen Selbstprüfung unterziehen. Und das Ziel davon ist, dass wir uns neu unserer Berufung bewusst werden und dass wir Glaubensfestigkeit bekommen, die am Ende sicher zum Ziel führt. Trotz all dem wollen wir dabei nicht vergessen, dass wir das nicht aus uns selbst vollbringen, sondern dass er es ist, der das in uns vollbringen will und dass es, er selbst ist, Jesus selbst ist, der unsere Kraftquelle ist, die wir immer wieder brauchen. Und deshalb gilt nach wie vor dieses erst ruhen, dann tun. Und ich hoffe, dass wir das zusammenkriegen und zusammenhalten auch und eine Ausgewogenheit darin haben. Ich will schließen mit Worten, die Jesus selbst uns gesagt hat, die nochmal deutlich machen, welche Kraftquelle nötig ist. Ganz bekannte Worte aus Johannes 15, Vers 5. Das heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.